Hallo!
Hallöchen!
Wir sind Josie und Anne und das ist unser Podcast Medienbildung to go, der Podcast zum Studiengang.
Damit wir es heute auch ja nicht vergessen, fangen wir heute sofort mit dem Tool der Folge an. Welches ist es denn heute, Anne?
Genau, ich habe heute euch CryptPad mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere möglicherweise schon mal was davon gehört hat. Mit CryptPad könnt ihr kollaborativ arbeiten mit euren Schülern. Ihr könnt zum Beispiel wie im Google Docs einen Text anlegen, ein Textdokument und könnt darin kollaborativ arbeiten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eine Tabelle dort anzulegen oder Präsentationen. Also es ähnelt sehr den Möglichkeiten, die man auf OneDrive, Google hat. Allerdings ist CryptPad eine datensparsamere Alternative. Ah. Niemand muss sich anmelden und über Links kann man dann sozusagen an den verschiedenen Dokumenten teilhaben. Und was auch cool an CryptPad ist, man hat auch die Möglichkeit, ein Whiteboard zu nutzen und dann sozusagen ein Tafelbild zu erstellen und die Schüler können einzeln, wenn sie alle ein digitales Endgerät mit sich tragen und eine Internetverbindung haben, daran scheitert es ja meistens, könnten sie an dem digitalen Tafelbild mitwirken und mitarbeiten und das ist natürlich cool.
Oh ja, und es ist kostenlos?
Es ist kostenfrei und datensparsam, aber diese Information findet ihr natürlich wie immer
in unserer Toolbar.
Genau.
Da unsere heutige Thematik sich mit Mediensozialisation, Identitätsbildung und vieles, was sich damit befasst, wollte ich dich fragen, gibt es bei dir Medien oder Medienereignisse, die dich nachhaltig geprägt haben?
Du meinst jetzt Figuren aus Medien oder was genau?
Ja, sowas zum Beispiel. Oder bestimmte Genre oder Serien.
Schwierig. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich den Figuren dann eine direkte... die das direkt so zuweisen würde oder ob das vielleicht mehr was Unterbewusstes ist, dass ich zum Beispiel die rote Zora ganz toll fand und mir irgendwie ihr Verhalten, dass mir das nahe ging und ich mir dachte, auch so will ich auch sein. Und dass es sowas in meiner Kindheit und dann auch in meiner Jugend immer wieder gegeben hat, das glaube ich schon. Sicherlich, wir haben ja auch über Tote Mädchen lügen nicht gesprochen. Das war ja einer meiner absoluten Lieblingsbücher und ich fand Clay Jensen in Büchern immer total sensibel und feinfühlig.
Da war er irgendwie toller als in der Serie.
Genau, und sicherlich habe ich da Charaktereigenschaften erlebt in Medien, in der medialen Darstellung, die ich beeindruckend fand und die ich für mich mitnehmen wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich so sagen würde, dass das meine Identität beeinflusst hat.
Das fasst eigentlich ganz gut schon zusammen. Also in der Mediensozialisation oder in der Mediensozialisationstheorie gibt es etwas, nennt man parasoziale Beziehungen. Und das entsteht halt, wenn du mit fiktionalen oder fiktiven Charakteren mitfühlst, wenn du sie aktiv verfolgst und sich dann so eine ähnliche Bindung aufbaut wie mit realen Personen.
Oh, das kenne ich aber total. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Revenge? Also Revenge, nur auf Englisch ausgesprochen?
Nee, kenne ich sogar gerade nicht.
Da geht es um Emily Blunt oder so heißt sie und sie nimmt Rache für die Ermordung ihres Vaters, ja. Beziehungsweise für die Verurteilung. Es war später kommt, oh, jetzt habe ich gespoilert, aber für die Verurteilung ihres Vaters nimmt sie dann Rache und das sind, glaube ich, 4 Staffeln und ich habe mit der so mitgefühlt, dass ich in meinen Träumen immer wieder mit ihr gekämpft habe und ja, ich so viel dann auch von dieser Serie geträumt habe, dass ich gefühlt, also sie war dann meine Freundin gefühlt.
Das passt perfekt, weißt du? weil durch diese parasozialen Beziehungen kann es dazu kommen, dass man wirklich mitfühlt mit der Person, also dass man Empathie aufbaut. Aber auch, dass man sich selber beispielsweise in die Rolle hineinversetzt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall war.
Total.
Genau, und das gibt ja einen auch etwas für die Identität mit, ob man sagt, okay, die Rolle finde ich jetzt so super, die will ich jetzt einnehmen in der Realität. Oder aber auch, dass man mitbekommt, okay, passt doch nicht so zu mir. Und dass man dann sagt, okay, diese Identität lege ich ab. Oder dass ich sie nur in gewissen Medien oder zum Beispiel in deinen Träumen dann einnehme. Also das ist ein großer Punkt der Mediensozialisation, dass man genau so etwas ausüben kann. Also ich habe zum Beispiel meine Hausarbeit über Anime und Manga geschrieben in Bezug auf Identitätsbildung, Sexualität und Geschlechteridentität.
Okay, spannend.
Und da war auch ganz viel das Thema, dass manche, ich weiß jetzt nicht, kennst du RPGs?
Nein.
Das sind Roleplay-Games, also meistens ist es in geschriebener Form und dort können sich die Menschen, also die Personen, die darin partizipieren, können sich dann Charaktere erstellen und spielen halt diese in Schriftform.
Okay, klingt gut. Also klingt erstmal wirklich cool.
Genau, und das ist halt vor allem in der Anime- und Manga-Szene sehr verbreitet, wahrscheinlich auch in anderen Szenen. Ich kenne mich jetzt nur da aus. Ja. Und genau, da kannst du dann auch Identitäten ausprobieren, verschiedene Interessen, Hobbys, und viele haben auch in diesen Sphären dann verschiedene Sexualitäten ausprobiert.
Das kann
wenn
ich mir...
Wenn mal homosexuelle Charaktere gespielt haben und geguckt haben, passt es zu mir, gefällt mir das, gefällt mir es nicht. Und dass sie dahingehend ihre Sexualität ausprobiert haben.
Ja, ich kann mir das allgemein, mal weg von den Mangas, allgemein, was soziale Medien auch angeht, kann mir das gut vorstellen, dass du allein durch diese Anonymität im Internet oft in Rollen schlüpfen kannst und Rollen ausprobieren kannst, die dir helfen dabei, dich selbst zu finden. Mhm. Oder möglicherweise auch auf Menschen triffst, wo du dir denkst, ja, so bin ich auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den jetzt diese Möglichkeiten des Web 2.0 für die Identitätsbildung von Jugendlichen oder halt auch von Erwachsenen, warum auch nicht, geschaffen haben.
Das ist allgemein bei, vor allem bei Menschen, die in den Anfangszeiten des Internets unterwegs waren, in Foren und sowas. Ich rede jetzt so von 2002, 2003, 2004 rum.
Schüler-VZ war... Alles.
Schüler-VZ war, es gab halt auch wirklich unendlich viele Foren, wo man sich ausgetauscht
Knuddels.
Hat. Knuddels. Dort, wo es noch normal war. Okay.
Ja. Entschuldigung, nee, ich wollte dich nicht durcheinander bringen.
Ich wollte nur ab und zu mal auch einen qualifizierten Kommentar bringen.
Ist alles gut. Und genau, in diesen Chat-Foren haben halt sich wirklich viele getroffen, die sich ähnliche Interessen hatten. Die gut miteinander kommunizieren konnten oder die auch einfach ja, Neues vermittelt haben. Mhm. Und vor allem in den 2000er Jahren war es ja, oder Anfang 2000, war es ja auch noch schwierig, was das Thema Homosexualität angeht oder Transgender oder halt sowas in die Richtung. Und da haben halt solche Foren ein riesiges Potenzial gebildet, dass man in diese Szene reinkommt, dass man sich darüber austauschen kann, dass man... Ja, Gleichgesinnte
finde ich. Das glaube ich absolut. Gerade wenn jemand sowas erlebt und sich in seiner eigenen Identität nicht wohlfühlt, beziehungsweise sich selbst nicht damit identifizieren kann, als was man geboren ist. Ich glaube schon, wenn man dann in einem Umfeld lebt, wo es allen nicht so geht und die möglicherweise auch kein Verständnis dafür haben, dass das total belastend sein kann.
Oh ja.
Und da sehe ich auch so ein wirklich großes Potenzial in diesen Möglichkeiten des Web 2.0. Einfach Gleichgesinnte zu finden und zu merken, man ist normal.
Ja.
Und man ist, nur weil man anders ist, ist man nicht schlechter, sondern es ist was ganz Natürliches. Mhm. Und da hilft es total, mit jemandem zu sprechen, der Ähnliches durchgemacht hat. Und das ist auch enorm wichtig.
Und das ist ja auch schön in den Medien allgemein. Selbst wenn du nur einen Film schaust und dann keine Ahnung, bist homosexuell, kannst es aber nicht outen, weil dein Umfeld einfach nicht passend ist. Und dann siehst du halt aber in Filmen, wie man damit umgeht. Also, dass man auch nicht nur, früher war es ja auch damals so, dass man die eher diskriminiert hat in den Filmen.
Ja,
oder das wirklich einfach nur eine Randgruppe war. Und neue Filme sind ja auch so konzipiert, dass die eine größere Rolle bekommen beispielsweise. Ja.
Das Gefühl habe ich eh in den letzten Jahren gehabt, dass... ich versuche, ein anderes Wort zu finden, weil ich nicht immer sagen will, anders. Weil anders hat immer eine negative Konnotation, dabei meine ich das gar nicht so.
Ja.
Aber dass ehemalige Randgruppen, nennen wir es so, mehr eine Stimme bekommen und du in den Serien nicht mehr weiße, hetero, cis-Figuren hast, sondern eine größere Diversität und du halt ein Abbild von der Gesellschaft siehst. Und unsere Gesellschaft ist nun mal bunt. Und ich finde es schön, dass das mittlerweile auch repräsentiert wird, sei es in Serien. Und dass du, wenn du einen homosexuellen Charakter hast, dass du da halt nicht diese typische, diesen Prototyp, das ist auch schwierig zu sagen, aber diesen Prototyp eines Schwulen hast, sondern dass du die in verschiedenen Facetten siehst und auch große Sympathieträger in diesen homosexuellen Rollen sind. Das finde ich ist auch was Neues.
Genau.
Hast du zum Beispiel How to Get Away with a Murder gesehen?
Ich wollte es noch gucken.
Super coole Serie, kann ich voll empfehlen. Aber da ist auch ein homosexuelles Pärchen. Und ich finde, das sind die größten Sympathieträger dieser Serie. Die haben auch die gesundeste Beziehung in dieser ganzen Serie. Und ich finde das schön, dass halt auch sowas jetzt repräsentiert wird. Und das beginnt bei Serien. Das geht aber meiner Meinung nach auch weiter bei Barbies, die jetzt nicht mehr nur schlank, blond, weiß sind.
Ja, das ist mir auch letztens aufgefallen. Da hat man auch mit anderen Hautfarben Barbies gesehen oder von anderen, ja.
Ja, kurvig oder tätowiert.
Ja, genau.
Oder mit Zellulite oder Dehnungsstreifen. Ich finde das sehr schön, dass es das mittlerweile auch gibt, um einfach ja, sich damit identifizieren können, mit dem man, mit was man spielt.
Genau, das ist ja dann auch wieder ein anderes Medium. Aber um nochmal auf Serien beispielsweise zurückzukommen, es ist ja auch so gewesen, dass homosexuelle Personen in Filmen meistens ja auch eher für älteres Publikum dann publiziert wurde. Also, dass sie dann nicht so eine große Rolle hatten, zum Beispiel in Kinderserien. Und da ist mir halt zum Beispiel, dass mir zum Beispiel in der Serie, also in dem Cartoon, She-Ra, das ist ja eine Neuverfilmung auf Netflix, ist mir das aufgefallen, da ist ja der Hauptcharakter, also jetzt, das ist eine Spoilerwarnung, der Hauptcharakter und die Antagonistin sind beide lesbisch. Und die kommen auch am Ende zusammen.
Schön.
Und dass man das einfach in der Kinderserie wirklich aktiv mit einbringt, dass auch die Hauptcharaktere homosexuelle Beziehungen führen, ist auf jeden Fall cool, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ja. Das könnte man sich, glaube ich, also hätte man sich in den Anfang 2000er
nicht vorstellen können. Absolut nicht.
Und das ist jetzt auch, ich habe jetzt schon andere Cartoons gesehen, wo das auch so Thema ist. Und ich finde es einfach schön, dass es jetzt in der Gesellschaft langsam kommt.
Es gibt auch, ich folge auf TikTok einer TikTokerin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber auch das können wir gerne als Side Notes in unsere Folgenbeschreibung packen. Es gibt eine TikTokerin, die stellt immer Kinderbücher vor, die Heterogenität unserer Gesellschaft schön abbilden. Und da gibt es auch ganz viel in die Richtung. Und ich finde auch schön, dass in Kinderbüchern mittlerweile sowas gezeigt wird, dass wenn klein Timmy von der Schule kommt und dann auf den Spielplatz geht, dass dann auch, weiß nicht, die Mitschülerin vom Papa abgeholt wird oder von einem lesbischen Pärchen oder von einer Frau im Rollstuhl, die mitkommt. Ich finde es sehr schön, dass das jetzt auch in Kinderbüchern schon abgebildet wird, damit man einfach, damit Kinder von Anfang an sehen, wie die Gesellschaft ist und dass die Gesellschaft bunt ist und dafür halt eine Akzeptanz entwickeln.
Da finde ich es auch ganz interessant, weil vorher waren es immer die Homosexuellen, die so unterdrückt wurden, Transpersonen sowieso, aber dass jetzt auch die Transpersonen, die sagen, so Nachzüge zu können. Also, dass sie auch mehr Stellenwerte bekommen in Serien. Also, dass sie jetzt so ein ähnliches Treatment bekommen wie bei den Homosexuellen. Also, das ist jetzt auch so langsam, das finde ich sehr schön.
Ja.
Genau, und das zeigt ja dann auch, wir waren ja vorhin schon bei Stereotypen und Prototypen, das fasst eigentlich auch die Mediensozialisation wieder zusammen, weil man ja dadurch auch ein Bild vermittelt bekommt, was ja dann einen auch beeinflussen kann.
Also, Total.
Wenn man wirklich Anfang 2000er, wenn dann die Schulen diskriminiert wurden oder sowas, oder die Homosexuellen.
Stimmt, das ist ein Bild, was du vermittelt bekommst, wo du dann eine Meinung möglicherweise übernimmst oder natürlich auch eine Meinung ablehnst.
Genau. Und dann wiederum, wenn man dann in eine Gruppe geht und über Serien redet beispielsweise, muss man ja dann auch wieder eine Position...
Sich positionieren
und sagen, man findet es gut, man findet es nicht so gut. Und das bildet, also das bringt ja auch noch was weiter. Also nicht nur, dass man es gesehen hat, sondern auch dann
dass man für seine Meinung dann einsteht.
Genau.
Und nach außen hin die Meinung trägt, die man sich gebildet hat.
Genau, dass die Mediensozialisationen nicht nur auf die Medien spezifisch sind, sondern dass sie dann auch noch in andere Gruppen eingebracht wird.
Ja, nach außen getragen wird. Sozusagen, dass es nicht als deine Identität bleibt, sondern du auch nach der lebst und die nach außen trägst.
Genau.
Mit deiner Einstellung,
Das ist ja auch so gesehen, andere Sozialisationsgruppen damit beeinflusst.
Ja.
Genau.
Und was war die Erkenntnis in deiner Arbeit?
Also wenn meine Erkenntnissen, also ich habe ja wirklich, wie gesagt, die Anime-Manga-Szene betrachtet und es war halt größtenteils Anfang 2000er, aber es hat sich auch über die Zeit gezogen, also wie das dann beeinflusst hat. Und prinzipiell hat es einfach gezeigt, dass diese Community, das Anime-Manga, mit ihren Darstellungen zum Teil helfen können, aber auch verletzen. Weil wirklich ältere Anime zum Beispiel sind sehr transphob, sagen wir es mal so. Also da gibt es ein Anime, der lief auch in Deutschland. Da hat sich ein Junge in ein Mädchen verwandelt, wenn er mit heißem oder mit kaltem Wasser in Kontakt gekommen ist und konnte sich auch wieder zurückverwandeln.
Fast wie bei H2O plötzlich mehr Jungfrau.
Ja, nur mit Geschlechterwechsel.
Okay, gut.
Und naja, da wurde sich halt eher drüber lustig gemacht, wenn er dann zum Teil, auch homosexuelle Träume hatte.
Okay, verstehe.
Genau, und da wurde sich halt in der Serie lustig gemacht. Und das war halt für viele Transpersonen im jungen Alter eher, vielleicht soll ich dann mich doch davon distanzieren.
Was stimmt, weil die dann das Gefühl bekommen, ich werde ausgelacht.
Genau.
es eine andere Figur in den Medien lebt, was sie möglicherweise leben wollen und sie sehen, wie da die Reaktionen sind, dass man da eine Scheu entwickelt, das kann ich mir gut vorstellen.
Allgemein auch die Neueren sind immer noch, ja, Transpersonen werden meistens als Joke benutzt.
Okay.
Das ist problematisch. Aber zum Beispiel, ja, Homosexualität, das war ja ein anderes Thema in der Hausarbeit, das wird deutlich bestärkt, weil es sehr viele Serien gibt, die sich wirklich darauf fokussieren. Die vermitteln zwar auch ein anderes Bild als von der Realität, aber sie bestärken es jedenfalls schon mal. Und die Community dann noch als extra dazu bringt halt sehr viel mit, also dass man sich dann austauschen kann, dass man dann auch diese Rollen leben kann oder diese Identität leben kann. Wir wollen ja nicht nur von Rollen sprechen, aber dass man auch die Rollen ausprobieren kann, ist auch sehr gut. Und um nochmal auf Sexualität zurückzukommen, Pornos sind da ja auch so eine Sache. Das sind ja auch Medien, größtenteils im Internet, aber damals gab es ja auch auf Kassetten, DVDs und sowas.
Ja, ich erinnere mich in der Videothek, die Reihen, in die man nicht durfte.
Ja. Genau, und da hat man ja auch eine sehr stereotype Darstellung von beispielsweise der Handlung, also oder auch von den Körpermerkmalen.
Ja, also, allein das Frauenbild, ja, was daran vermittelt wird, die meist passive Frau, die alles entgegennimmt, sehr problematisch sicherlich auch.
Oder auch halt die Staturen, wie die Darstellerinnen meistens aussehen.
Die
oder
Männer ja auch.
Ja, das wollte ich auch dann anmerken.
Das möchte ich gar nicht nur auf die Frauen begrenzen. Ich glaube, auch jungen Männern wird da ein schwieriges Körperbild vermittelt oder kann ein schwieriges Körperbild vermittelt werden, was auch zu großen Komplexen, glaube ich, führen kann.
Das auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch etwas, was deine Identität beeinflusst, wenn du dann siehst, ich sehe jetzt nicht so aus wie die Darsteller, oder ich halte nicht so lange aus zum Beispiel. Das kann ja auch wirklich für viele frustrierend sein, auch dann auf ihr Selbstbild. Worauf ich hinaus wollte, ist also, dass vor allem Rollenbilder verzerrt werden, wie man sich dann selbst sieht, wenn man sich daran anpasst, also daran gesehen hat. Aber auch, ja, dann auch so ein verzerrtes Bild zum Beispiel im Sexualbewusstsein bekommt. Dass wirklich, wie du schon sagst, dass Frauen dann eher passiv sein sollen, dass das Männer dann aufzwingen eventuell oder Frauen sich dann auch in diese passive Rolle zwängen. Aber es kann natürlich auch Vorteile bringen, wenn man dann zum Beispiel, gehen wir jetzt mal in die Sadomaso-Richtung, wenn manche wirklich diese Vorliebe haben, aber sie nicht ausleben wollen, weil vielleicht zu extrem, dass sich dann gedanklich dann hineinversetzen können in solche Pornos beispielsweise und das dann dort ausleben.
Kann natürlich auch schwierig sein, wenn wir in eine andere Richtung denken, Kinderpornografie, Pädophilie. Aber ich glaube, den großen Schuh wollen wir jetzt gar nicht hier in der Folge aufmachen. Aber ich verstehe total, worauf du hinaus willst. Und ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast mit den Körperbildern, die da vermittelt werden, das ist ja nicht nur in Pornos, das kann man vielleicht nochmal davon wegzukommen, das ist ja auch in Germany's Next Topmodel. Wenn ich mich an... Ich sehe manchmal auf TikTok, ja, ich bin ein bisschen TikTok-versessen, merke ich gerade, sehe ich oft so die Auszüge aus Staffeln von 2007, 2013 aus den Jahren, wo Mädels, die kurviger sind, noch weggeschickt wurden und belächelt worden sind, weil sie kurviger sind. Oder als dann die erste Transperson mal zu Germany's Next Topmodel kam oder der erste homosexuelle Mann, der mit teilnehmen wollte, die anfangs noch belächelt wurden und sich überlegt haben, Wollen wir das in unsere Serie? Und mittlerweile ist es ja total normal. Und dieses Jahr hat ja sogar die erste Transperson gewonnen, was vor ein paar Jahren noch nicht denkbar war. Und da sieht man ja auch, wie sich das gewandelt hat in den letzten Jahren durch den Wandel unserer Gesellschaft. Und das ist, finde ich, schön zu sehen.
Und wie halt auch die Medien darauf eingehen, dass sie sich da auch ein bisschen anpassen.
Total wichtig. Gut, um vielleicht noch ein abschließendes Fazit zu ziehen.
Das abschließende Fazit, also ich würde sagen, dass Medien wirklich viel bewirken können, sei es positive Dinge, aber auch negative Dinge durch Stereotypen, durch Beleidigungen, Verletzungen, durch bestimmte Personengruppen. Also man muss aufpassen, was man konsumiert oder wie man es aufnimmt und dann interpretiert, beziehungsweise,
Ja. Und vielleicht auch noch als Fazit, dass sich auch die mediale Darstellung mit der Veränderung unserer Gesellschaft mit verändern. Also wenn Themen in unserer Gesellschaft wichtiger werden und breiter akzeptiert werden, wird das auch in den Medien sichtbar. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das ist eine Wechselwirkung. Sicherlich auch, wenn was in den Medien dann größer wird, wird es auch in unserer Gesellschaft breiter. aber da auch zu sehen, dass sich Medien mit der Gesellschaft verändern und gemeinsam sich weiterentwickeln. Mhm. Und das dann entsprechend Auswirkungen auf die Identität hat. Und ich denke, das ist ein sehr großes, sehr komplexes Konstrukt zwischen Gesellschaft, Identität und Medien.
Ja. Und was wichtig dann auch allgemein dann Medien sind, um sich zum Beispiel auch auszutauschen über Randthemen jetzt in Anführungszeichen. Ja, damit es überhaupt so eine große mediale Aufmerksamkeit bekommt.
Genau. Und das ist ja auch noch, vielleicht als ganz abschließende Worte, etwas Schönes an den Möglichkeiten des Web 2.0, dass jetzt auch so Randthemen in die Gesellschaft gerückt werden können, weil durch soziale Medien bzw. durch diese Möglichkeit des Web 2.0 jeder eine Stimme bekommt und somit jeder Themen auf die gesellschaftliche Agenda setzen kann durch einen Hashtag.
Mhm. So einfach geht's.
Ja, so einfach kann es gehen zumindest. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für die heutige Folge.
Wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit.
Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren dalasst. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.